Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 9. April und wir sprechen über die Kehrtwende bei der Erholungsrallye, die Schmerzen, die auf SAP-Aktionäre zukommen und wir haben für euch analysiert, welche Aktien rund um den Globus eigentlich am stärksten profitieren, wenn der Ölpreis wieder fällt. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Dvorak und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Kein Tag herrscht Waffenruhe zwischen USA und dem Iran und schon zeigt sich, wie fragil und zerbrechlich das alles eigentlich schon wieder ist. Wir haben es ja gestern irgendwie auch befürchtet. Nach weiteren heftigen Angriffen Israels auf Ziele im Libanon, Irans Gegenangriffe auf Länder in den Golfregionen und neue Fragezeichen, ob denn die Straße von Hormuz doch wieder zu ist oder auch nicht oder vielleicht doch Schiffe durchfahren dürfen, war es das schon wieder mit der Erholung an den Börsen. Und schneller als gestern noch erwartet, geht es mit dem Ölpreis wieder kräftig nach oben. In den USA sprang der Rohstoff am Nachmittag schon wieder über die 100-Dollar-Marke. In Europa war er noch leicht darunter.
Und Irans Regierungssprecher monierte in Social-Media-Kommentaren, dass die USA bereits gegen 3 der 10 Forderungen des Irans für die Waffenruhe verstoßen hat. Die Angriffe auf den Libanon, Drohnen, die in den iranischen Luftraum eingedrungen seien und die Verweigerung, dass das Land Uran anreichern darf, waren allesamt Bedingungen, die gebrochen wurden und daher Beleg dafür, dass das historisch große Misstrauen gegenüber den USA gerechtfertigt ist, ließ der Regierungssprecher ausrichten.
Auf all die Themen schauen Investoren natürlich im Moment ganz besonders und reagieren auch entsprechend übervorsichtig. In Zahlen ausgedrückt, der DAX rutscht wieder unter die 24.000, verlor zwischenzeitlich knapp 1,5%. Am Ende waren es dann, glaube ich, minus 1,2%. Und auch die US-Börsen starteten am Anfang erstmal im Minus, drehten dann aber doch noch ins Plus in der Hoffnung, dass sich das mit der Waffenruhe dann doch noch irgendwie alles finden wird. Und weil gerade am Spätnachmittag Israel signalisierte, vielleicht etwas kürzer treten zu wollen mit den Angriffen. Verantwortlich für diese negative Reaktion nach der Rallye gestern sind laut JP Morgan übrigens wir Privatanleger.
Denn wir rücken gerade von dem Buy-the-Dip-Muster massiv ab, wie die Bank bei der Analyse der täglichen ETF-Kapitalströme herausgefunden hat. Heute wurde die Rallye von gestern verkauft und sorgte für den größten Tagesmittelabfluss bei großen ETFs seit einem Jahr. Die Bewegung zeigt, dass Anleger von Buy the Dip zu Skip the Dip wechseln. Also eine Aufwärtsbewegung hinein verkaufen und sich defensiver aufstellen, schreiben die JP Morgan Analysten.
Da bin ich mal gespannt, wie nachhaltig diese Entwicklung ist oder am Ende des Tages nicht doch die Buy the Dip alle recht schnell wieder am Start sind. Das würde ich eher sogar vermuten. Die Bank Sarasin hat übrigens ihre Szenarien für den Iran-Krieg gestern nochmal aktualisiert. Da haben wir vor ein paar Wochen ja schon mehrfach drüber gesprochen. Basisszenario jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% ist, dass beide Seiten zu einem formellen Deal kommen werden. Der wird dann einige Verabredungen natürlich zum Thema Waffenprogramme und auch zum Atomprogramm beinhalten. Aber es wird wohl eher nicht der ganz große Gamechanger.
Sprich, die Straße von Hormuz bleibt wohl unter Kontrolle des Irans, aber der Schiffsverkehr durch die Meerenge kann sich langsam erholen. Aber da die geopolitischen Risiken sich nicht in Luft auflösen, wird der Ölpreis wohl nur langsam sinken und bis Jahresende eher bei 80 bis 85 Dollar je Barrel liegen. Daraus ergibt sich ein gutes Szenario für die Börse. Bei etwas erhöhter Volatilität ist für die Banker beim S&P 500 das ursprüngliche Kursziel von 7.400 Punkten bis Jahresende wieder im Spiel.
Na bitte, was will man mehr? Die Auswirkungen natürlich für die Weltkonjunktur blieben in dem Fall überschaubar. Inflation könnte leicht um 0,2 bis 0,6% höher ausfallen, als man das zu Jahresbeginn noch vielleicht erwartet hatte. Das Wirtschaftswachstum um 0,1 bis 0,3% geringer daherkommen, aber das ist alles in allem natürlich ziemlich gut verkraftbar. In dem Fall favorisieren die Banker dann wieder Tech-Aktien, Aktien aus den Emerging Markets und generell US-Aktien. Sprich, wir kehren so ein Stück weit zur Normalität zurück.
Ja, das Beste für die Börse und die Weltwirtschaft wäre aber natürlich ein tatsächlicher Kollaps des Regimes. Das Szenario halten die Experten der Bank Sarasin aber für das am wenigsten wahrscheinliche. und geben ihm nur eine 10%ige Eintrittswahrscheinlichkeit. Das würde eine schnelle Rückkehr des Ölpreises auf $65 je Barrel bedeuten. Die Auswirkungen für die Weltwirtschaft wären dann marginal und wir würden komplett zur Börsennormalität zurückkehren. Das wäre fein.
Das wäre absolut fein, ja. Immerhin, in den USA gibt es derzeit noch keinen echten Inflationsdruck, zumindest keinen neuen. Allerdings sind die Daten, die da heute daherkamen, natürlich überwiegend von vor dem Iran-Krieg. Das muss man auch dazu sagen, denn im Februar lag die Inflationsrate, wie von Volkswirten erwartet, in den USA bei 2,8%. Die Kerninflation, also ohne die Preise für Nahrungsmittel und Energie, lag bei 3,0%. Die Kernrate fiel 0,1% geringer aus als noch im Januar, also insgesamt eine leichte quasi Entspannung, aber spannend werden dann doch eher die Daten für den März, wo man dann auch die Auswirkungen des Iran-Krieges sehen.
Kommen wir mal zu den Unternehmen. Da ging es heute relativ ruhig zu, abgesehen von den Reaktionen auf den wieder steigenden Ölpreis natürlich. Sprich, Ölaktien gehen hoch, Airlines, Touristiker fallen deutlich. Großer Verlierer im DAX war heute SAP mit einem Minus von 7%. Schuld daran sind aber nicht der Ölpreis, sondern vor allem Aussagen von SAP-Chef Christian Klein. In einem Interview mit der Financial Times stellte er Investoren auf kurzfristige Schmerzen ein, was Risiken durch die KI für das Geschäft von SAP angeht. KI werde Softwareunternehmen nicht ersetzen, aber sie müssten eben deutlich mehr tun, um nicht am Ende doch noch wegdisruptiert zu werden.
Klein verglich die Lage mit dem Aufkommen des Cloud-Geschäfts vor 5-6 Jahren. Im ersten Schritt brachte das für die Waldorfer beispielsweise, natürlich auch für viele andere Softwarekonzerne, erstmal deutlich geringere Margen. Langfristig könnte man aber davon profitieren, wenn man sich eben denn genug anstrengt. Hat die Börse jetzt nicht so richtig überzeugt, dass er das drauf hat?
Eher nicht, nein. Und in den USA gehörte CoreWave zu den großen Gewinnern. Der Cloud-Computing-Anbieter hat einen neuen Deal, einen milliardenschweren Deal mit Meta abgeschlossen. Die Aktie kann mehr als 3% zulegen. Meta wiederum legte um mehr als 4% zu, vor allem weil das neue KI-Modell nach einem Jahr nun endlich fertig ist.
So ist es. An der Spitze unter den Mac7-Aktien setzt sich heute aber Amazon ab. Hat man auch schon länger nicht mehr gehabt als großer Sieger von Big Tech. Die Aktie legte um fast 6% zu, nachdem der Online-Riese verkündete, dass nicht eine neue KI das Geschäft übernehmen wird, sondern dass man Eli Lillys neue Abnehmpille, also die angenehmere Variante zur Spritze, in mehr als 3000 Städten per Same-Day-Delivery anbieten wird. Und bis Ende des Jahres sollen es sogar 4500 Städte sein. Das kommt natürlich bei den etwas übergewichtigen Amerikanern richtig gut an.
Ja, der wahre Grund für den Kurssprung ist allerdings meine Bestellliste zu Ostern.
Das könnte gut sein, ja.
Für die Softwareaktien in den USA ging es dagegen heute wieder auf breiter Front bergab. Der iShares Expanded Tech ETF, der mehr als 100 Softwareaktien beinhaltet, verlor den zweiten Tag in Folge 4% als Reaktion auf die neuen Cloud-KI-Agenten von Anthropic, die vorgestellt wurden und den Softwarekonzernen das Leben schwer machen könnte. Bei den Einzelwerten am stärksten erwischte es Cloudflare, CrowdStrike und Okta, die teilweise zweistellig an Wert einbüßten.
Und dann haben wir noch zwei Hochprozenter zum Abschluss. Constellation Brands, bekannt vor allem für Alkoholmarken wie Corona Bier oder auch Modelo, hat ein wahnsinniges Kunststück vollzogen, das wir lange nicht erlebt haben am Markt. Nämlich, man hat den Ausblick heruntergefahren für das laufende Jahr und wurde an der Börse dafür nicht abgestraft. Wie gesagt, das haben wir nicht so oft erlebt in diesem Jahr. Für das vierte Quartal lieferte Constellation Brands Umsatz und Gewinn deutlich über den Schätzungen der Analysten. Weil die Weltlage aber eher angespannt ist, rechnet das Unternehmen jetzt mit etwas moderaterem Wachstum. Und erst im nächsten Jahr soll es dann wieder eine deutliche Belebung geben. Das reichte offenbar den Anlegern, denn die Aktie stieg heute nämlich um mehr als 7%.
Um das Doppelte ging es für Brown-Forman heute nach oben. Das Unternehmen stellt unter anderem Jack Daniels Whisky her und hatte jüngst verkündet, dass man mit Pernod Ricard über einen Zusammenschluss verhandelt. Jetzt tun sich aber neue Kaufinteressenten auf, laut einem Bericht des Wall Street Journals. Da könnte sich also bald eine Übernahme anbieten.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Auch wenn es jetzt wieder etwas unsicher scheint, kaum hatte Trump erstmals seine Waffenpause zwischen ihm und dem Iran verkündet, rauschten die Ölpreise nach unten und die Aktienmärkte zogen an. Denn wenn der Ölpreis sinkt, dann steigen Aktien. Diese inverse Beziehung hat sich seit Ausbruch des Krieges Ende Februar wirklich deutlich herausgestellt.
Absolut, ja. Der Mechanismus dahinter ist ja auch irgendwie relativ gut nachvollziehbar. Hohe Ölpreise wirken wie eine zusätzliche Steuer auf die Wirtschaft und dämpfen natürlich den Konsum. Klar ist jedoch auch, dass der Ölpreis nur ein Faktor unter vielen ist, der derzeit natürlich die Märkte bewegt. Entwicklungen rund um die Straße von Hormuz betreffen nicht nur Öl, sondern sorgten auch natürlich für Angebotsengpässe bei Helium oder auch Aluminium.
Weil der Ölpreis neben Trump aber gerade zu einem der Haupttreiber der Börse geworden ist, haben wir uns mal ganz genau angesehen, welche Aktien besonders stark darauf reagieren, wenn Öl wieder billiger wird, und haben den Datenterminal von Factset bemüht und uns dahinter geklemmt und eine Analyse rausgelassen.
Die Korrelation zwischen Ölpreisen und Aktienkursen gehört zu den wenigen Börsenmustern, die nach wie vor Bestand haben. Früher galten viele Faustregeln als gesetzt, etwa dass steigende Kurse mit fallenden Anleihenkursen einhergingen. Doch das Muster ist natürlich längst ziemlich brüchig geworden. Das haben wir vor ein paar Jahren erst recht übel erleben dürfen. Inzwischen bewegen sich beide Anklassen eben häufig im Gleichklang.
Für unsere Analyse haben wir also mal den Stoxx Europe 600, Nikkei und den S&P 500 im Zeitraum ab dem 28. Februar bis heute, dem 9. April, betrachtet. Im Stoxx Europe 600 sind es überraschenderweise vor allem die Finanzwerte, die diese hohe negative Korrelation zum Ölpreis aufweisen. HSBC, Deutsche Bank, Unicaja Banco und Prudential weisen hier die negativste Korrelation auf, wenn man das so sagen kann.
Ja, letztere kann sich insgesamt nämlich sehen lassen. Prudential ist ein britisch multinationaler Versicherungs- und Finanzdienstleistungsriese, das hat fast ausschließlich auf die Wachstumsmärkte in Asien und Afrika spezialisiert ist.
Mit einer Performance von knapp 10% in den vergangenen 6 Monaten haben Anleger mit der Aktie die Krise ganz gut überstanden. Aktuell trauen Analysten dem Papier immerhin 22% Kursgewinn zu. Vor allem das massive Aktienrückkaufprogramm von über 7 Milliarden US-Dollar bis 2027 und die jüngste Dividendenerhöhung unterstützen hier das Vertrauen der Investoren.
Das ist doch genau das, was man so bei Bank- und Finanzaktien eigentlich am liebsten mag. Mit einem KGV von roundabout 12,6 gilt die Aktie im Vergleich zum Finanzsektor. Da liegt der Schnitt nämlich bei 14, eher günstig im Moment. Auch wenn mich die Dividendenrendite von 2% ehrlicherweise nicht so wirklich hinterm Ofen vorzieht.
Und ebenfalls auf der Liste der stark negativ korrelierenden Aktien aus Europa stehen erwartungsgemäß Unternehmen wie Carnival, der Schmuckhersteller Pandora, H&M und ASML.
Spannend ist auch Argenx, ein führendes niederländisch-belgisches Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Antikörpertherapien für schwere Autoimmunerkrankungen und auch Krebs spezialisiert hat. Die Pipeline mit 4 Produkten in der Phase 3 Studien ist ziemlich vielversprechend. Die Eigenkapitalquote liegt bei sehr hohen, also vor allem für den forschungsintensiven Bereich sehr hohen, 84,3%, und das Kurspotenzial der Analysten liegt im Schnitt bei rund 29%, kann man also durchaus als attraktiv sehen.
Im S&P 500 weist Lowe's Company laut unserer Analyse die größte negative Korrelation zum Ölpreis auf. Die Aktie der weltweit so ziemlich größten Bau-, Markt- und Heimwerkerkette hat seit dem 28. Februar daher auch knapp 8% verloren. Doch für den Rest des Jahres sehen die Vorzeichen ziemlich gut aus. Umsatz soll um 10 Milliarden Dollar auf 94 Milliarden Dollar wachsen.
Außerdem ist das Unternehmen ein ziemlich verlässlicher Dividendenzahler. 4,70 Dollar je Aktie sind für dieses Jahr wahrscheinlich, rund 5 Dollar für das kommende Jahr. Die Kursziele der Analysten liegen im Schnitt bei 288 Dollar. Das sind knapp 20% mehr als der aktuelle Kurs. Im Moment immerhin mehr als 60% der Analysten raten zum Kauf.
Ebenfalls auf der Liste finden sich neben den Kreuzfahrtgesellschaften, die man so kennt, auch Home Depot, Starbucks und der Datencenterbetreiber Equinix.
Und dann schauen wir mal noch nach Nippon. Im Nikkei korreliert vor allem der japanische Handels- und Einzelhandelskonzern Pan Pacific International negativ mit dem Ölpreis. Die Aktie verlor seit Kriegsbeginn rund 8% an Wert. Im Schnitt erwarten die Experten, dass es in den kommenden 12 Monaten aber um rund 22% wieder nach oben gehen wird. Das Discount-Konzept erweist sich als recht widerstandsfähig und die Skalierung in Märkten wie Singapur, Thailand und Hongkong fällt positiv auf bei Pan Pacific.
Mein Favorit ist aber die Kioxia-Aktie. Am 8. April erreichte sie nämlich ein Allzeithoch, nachdem Berichte über die erstmalige Zahlung einer Dividende die Runde machten. Die hohe Nachfrage nach NAND-Speichern für Cloud- und KI-Servern sorgt derzeit für eine deutliche Verbesserung der Gewinnmarge bei Japans führendem Speicherproduzenten.
Und sie ist nicht nur bei dir Favorit, Matze, das kann man wohl so sagen, denn laut unseren Freunden von FactSet empfehlen 80% der Analysten die Aktie im Moment zum Kauf, rufen da ein Kursziel im Schnitt aus von knapp 30%.
Kein Wunder, wenn die Gewinnmarge tatsächlich von 15% im vergangenen Jahr auf 73% im Jahr 2028 steigt. Sauber. Der Gewinn je Aktie soll von 5 Euro in diesem auf 31,30 Euro 2018, da kann man es wirklich mal sagen, explodieren. Ja. Ein KGV von 20,5 ist bei diesen Wachstumsaussichten auch wirklich nicht zu teuer. Positiv finde ich außerdem, dass das Joint Venture mit dem Speicherspezialisten Western Digital bis 2034 verlängert wurde und es im Juni diesem Jahres dann auch wirklich Details zu den Dividendenplänen geben wird.
Schreit für mich auch mal übrigens nach einer Aktienanalyse, Matze. Mal auf den Zettel packen hier. Daneben übrigens, neben den zwei genannten bisher, finden sich unter den am negativsten korrelierenden Unternehmen auch noch der japanische Getränke- und Lebensmittelkonzern Sapporo, der übrigens einer der traditionsreichsten Bierbrauer Japans ist, und Nomura Research Institute, eine der führenden Beratungs- und IT-Dienstleistungsfirmen des Landes.
Also quasi eine Mischung aus McKinsey und Accenture mit japanischem Fokus. Auch hier sehen die Zahlen wirklich sehr solide aus. Umsatz und Gewinn steigen kräftig und eine kleine Dividende gibt's obendrauf.
Ja, bei einem Dienstleistungsunternehmen würde man auch vermuten, dass sie nicht so wahnsinnig abhängig ist vom Ölpreis. Aber who knows? Die Aktie ist jetzt mein persönlicher Favorit übrigens auf der Liste. Stabiler Cashflow, moderate Bewertung. Die Dividende steigt seit 12 Jahren in Folge. Das ist also eine echte Qualitätsaktie mit einem richtig soliden Wachstumspfad. Mit einem Kurspotenzial von immer noch 27% ist also auch noch ein bisschen Luft nach oben drin.
Ja, so kenne ich dich, Peter. Solide Qualitätsaktie. Das ist so wirklich dein Ding, oder?
So ist es. Für die Zockereien bist du zuständig.
Ja, mir ist sowas ja oft ein bisschen zu langweilig, aber hier gehe ich absolut mit. Apropos gehen, lass uns an dieser Stelle doch mal Schluss machen und in den Feierabend gehen.
Ein Traum von einer Überleitung in den Feierabend. Du hast vollkommen recht. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat wie immer gefallen und gerne liken, teilen und abonnieren. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.